darf Sie zunächst auch recht herzlich grüßen an diesem Abend. Wir dürfen von unserem Herrn erwarten, dass er uns Antwort gibt auf manche drängenden Fragen auch in unserem Leben. Das Thema haben Sie vernommen, ich will es aber noch einmal wiederholen. Es geht im Zusammenhang der Gewissheiten. Ich habe gestern über Gewissheiten des Glaubens gesprochen. Heute Abend um die Gewissheit in Anfechtungen, Nöten, Bedrängnissen und Versuchungen. Und morgen Abend werde ich, so Gott will, sprechen über die Gewissheiten in der Hoffnung, im Blick auf die herrliche Zielsetzung, die wir haben dürfen. Ich darf ein Wort an den Anfang stellen, ein Wort Jesu aus Johannes 16, Vers 33. Es ist ein ganz bekanntes Wort. Da sagt der Herr, in der Welt habt ihr, das heißt in der Luther-Übersetzung Angst, eigentlich ja, Einengung, Bedrängnisse. Punkt. Nein, es geht Gott sei Dank weiter. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das sagt der Herr, bevor er am Kreuz auf Golgatha ausrufen konnte, es ist vollbracht. Wir müssen das auch mal bedenken, wie er ein solches Wort im Glauben aussprechen konnte. Und das heißt, er hatte die Gewissheit des Glaubens. Dieses Wort wird realisiert. Ein Elend am Kreuz zugrunde gehender ohne Auferstehung wäre gescheitert. Darum aber dürfen wir uns auf den stützen, und das ist hier schon eine Generalaussage, der diese Welt überwunden hat. Und sollten wir für uns das nicht auch in Anspruch nehmen? Der Glaube ist der Sieg, der diese Welt auch überwunden hat. Nun ist trotzdem mit so einer Aussage eine Spannung verbunden. Einerseits haben wir durch den Herrn den Glauben geschenkt bekommen. Er selbst will in uns den Glauben wirken. Wir sollen im Glauben Jesu leben. Und es wird uns der Stellung nach bezeugt, dass wir in ihm schon vollkommen sind. Aber andererseits leben wir hier noch mit beiden Beinen auf dieser Erde. Es gibt ja einige, von denen hat man den Eindruck, wenn sie nur eine Seite der Zusage nehmen, dass die immer so 1 bis 2 Meter über dem Boden schweben. Ich habe manche kennengelernt im Verlauf meines Lebens. Wir dürfen nicht nur über dem Boden schweben, sondern wir haben die Stellung schon in Christus. Aber diese herrliche Stellung und die Zusagen bedeuten auf der anderen Seite, dass wir noch in dieser Welt leben. In dieser körperlichen Gestalt mit all den Anfechtungen. Und haben wir da nicht schon eine Aussage des Apostels Paulus auch im Sinne dieser Spannung? Nämlich, das sagt er im 2. Korintherbrief, dass der innere Mensch von Tag zu Tag verneuert wird, wenn auch der äußere vergeht. Und sehen Sie, mit unserem Menschsein, unserem So-Sein sind also Anfechtungen verbunden. Ich will einmal differenzieren und das auch in meinem Vortrag zum Ausdruck bringen. Anfechtungen, die hängen zusammen mit unserem Menschsein. Trübsale, Nöte, Leiden, Schwierigkeiten, Probleme. Oder auch Zweifel, Sorge und Furcht. All das kann auch im Glaubensleben zu Anfechtungen führen. Und da können die aus uns herauskommen oder bedingt sein durch Umweltereignisse. Ein Junge kommt begeistert nach Hause zu seinem Vater und sagt, Vater, ich habe mich bekehrt zu Jesus Christus. Der Vater reagiert, mein Sohn, dann schicke dich zur Anfechtung. Ob das nun gerade pädagogisch richtig war, einem Jungen gegenüber, ich weiß nicht, wie alt er war, er ging noch in die Schule, sowas zu sagen. Aber meinen Sie nicht, es ist auch wichtig, das schon am Anfang den Leuten, die zum Glauben kommen, mitzuteilen. Ich habe viele Evangelisationen im Bereich meines Lebens miterlebt, auch aktiv in meiner früheren Heimat mitgestaltet. Aber es gab eben auch Evangelisten, die nur die herrliche Seite dargestellt hat. Kommt zu Jesus, alles ist gut. Und die Vorprogramme, die wir heute haben, die gaukeln doch eine ganz andere Welt vor. Entschuldigen Sie, wenn ich hin und wieder auch kritische Dinge sage, die müssen uns deutlich werden, damit wir nicht einseitig werden. Einseitig werden heißt, dass wir nicht die volle Wahrheit haben. Und es gehört immer in das Leben eines Glaubenden auch ein Spannungsmoment hinein. Kriegen Sie jetzt einen Schrecken? Nein, Spannung erzeugt im Bereich der Physik, wenn wir an die Elektrizitätslehre denken, Kraft, Licht, Wärme und was alles an Möglichkeiten technischer Art vorhanden ist. Darum sollten wir uns immer wieder daran erinnern, dass der Weg eines Glaubenden auch den Prüfungen ausgesetzt ist. Denn was sollen diese Anfechtungen, Spannungen, Schwierigkeiten in unserem Leben, die Gott hineingeordnet hat, denn bewirken? Wir sind auf dem Weg zum Ziel, zu einer höheren Aufgabe, und hier auf dieser Erde ist das unsere Schule, so darf ich als Pädagoge mal sagen. Hoffentlich bleiben Sie nicht nur im Kindergarten. Da können Sie viel interessante Dinge erleben, spielen, nicht? Klatschen und allerlei möglichen Dinge machen. Aber wir sollen ja auch mal aus dem Kindheitsstadium heraus und nicht uns um unsere eigenen frommen Erlebnisse allein drehen. In der Grundschule ist schon wieder etwas anders, nicht? Wenn es um Lernprozesse geht, Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter. Und ich habe immer wieder als Pädagoge festgestellt, Übungen waren immer das Schwierigste. Nicht? Die Kinder konnten begeistert sein. Ich weiß, ich habe in Frankfurt mal erlebt, da kam ein Professor, der wollte uns mit der modernen Mengenlehre konfrontieren. Die hat ja eine Zeit lang die Schulen bewegt. Und in einer Frankfurter Schule im schlimmsten Viertel, da sagte, wir machen jetzt ein Spiel. Und die Kinder schrien Hurra. Der wollte aber ein Spiel machen, um auf diese Art und Weise in ein anderes System einzuführen. Und ich merkte nachher, als es um die Sache ging, die Kinder schalteten nicht nur ab, sondern das war ein Chaos. Der arme Mann davor, der Professor aus einem anderen Land, der tat mir leid. Was will ich damit sagen? Wenn wir in bestimmten Lernphasen sind und Gott ordnet pädagogisch alles weise zu, dann gibt es Übungsphasen. Also nicht so sehr im Kindergarten. Schon in der Grundschule fängt es an und immer weiter. Und wir sollten hier eigentlich, ich mache einen weiten Sprung, in der Hochschule Gottes sein. Und die Lernprozesse dort sind anderer Art. Ihr solltet längst Meister sein, also solche, die in der Hochschule sind. Der Hebräerbriefschreiber, ich habe schon erwähnt, der musste sagen, wir wollen, wenn es doch irgendwann geht, die Anfangsgründe verlassen. Und sehen Sie, das alles hängt mit Spannungen, mit Anfechtungen zusammen. Und darum müssen wir damit rechnen. Aber, und das ist das Wunderbare, so wie wir auch Dinge in dieser Zeit wahrnehmen sollen, auf Zeichen achten, ist notwendig. Geht es aber um die herrliche Zusage Gottes, dass er der Garant dafür ist, dass er, wenn er angefangen hat, sein gutes Werk in uns, es nicht liegen lässt, sondern auch bis zur Vollendung führt. Bei den Versuchungen, die ja auch zu diesem Bereich gehören, geht es nicht nur um die Bewältigung all dieser normalen Anfechtungen und Prüfungen, sondern in der Versuchung steckt dahinter der Versucher, der uns abbringen will vom Glauben und zum Bösen führen. Darum bezeugt auch die Schrift, Gott versucht niemand zum Bösen. Er führt uns in Prüfungssituationen, möchte aber, dass wir in einer solchen Wüstensituation, etwa wie in Israel, nicht darin umkommen, sondern das Ziel erreichen. Liebe Geschwister, darum müssen wir auch weg von den Anfangsgründen. Der Auszug, das zeigt uns ja die Bibel klar, des Volkes Israel aus Ägypten mit gewaltigen Zeichen und Wundern, hat die Leute aber nicht ans Ziel gebracht. Denn in der Wüste, in unserer Prüfungszeit, da geht es eben nicht primär um das Anschauliche, was wir erfahren. Wir dürfen etwas erfahren, aber in der Regel, wenn wir uns auf Erlebnisse, auch gute Erlebnisse stützen, reicht das nicht aus. Was brauchen wir denn? den Geist, der in Josua und Kaleb war. Und sehen Sie, die anderen haben nur von außen her wunderbare Dinge erfahren. Auszug aus Ägypten war gewaltig, war nötig. Und jetzt könnten wir viele Wunder in der Wüste aufzeigen. Aber bei Josua und Kaleb heißt es, in ihnen war ein anderer Geist. Darum konnten sie durchhalten. Und liebe Geschwister, darum sind auch die Anfechtungen, die Versuchungen von Gott so zugeschnitten, dass die, die in den Anfangsgründen stehen, andere Probleme haben, anders geprüft werden als die, die schon weiter im Glauben sind. Das haben wir Pädagogen ja auch so gemacht. Nicht? Als ich nachher in der Lehrerausbildung war, haben die Referendare eine ganz andere Prüfung gehabt als die Abiturienten. Gott überfordert keinen, er bringt uns im Lernprozess so weit, dass wir dann aber auch die Dinge bewältigen können. Und das macht Mut. Ich, sagt er, habe die Welt überwunden. Und ihr dürft die Welt überwinden in jeder Situation. Im Bereich der Versuchung einige Stellen. Sie kennen aus dem Vater unser auch die Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Also der Böse steckt dahinter. Matthäus 26, 41, wachet und betet auf, dass ihr nicht in der Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er spricht dann nochmal zu den Jüngern in der Situation, was schlaft ihr denn? Steht auf und betet auf, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und damit wird auch schon ein Mittel aufgezeigt gegen Versuchung, die aus uns heraus, dem Trägesein, dem Ichhaften, verhaftet sein, da ist nötig, dass wir im Gebet stehen. Oder aber, wenn der Versucher kommt. Ich habe das letzte Mal hier in meinem Dienst im November über die Stunde der Versuchung gesprochen und über die Versuchung Jesu. Da wissen wir, dass der Herr immer wieder mit dem Wort antwortete. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Und da wird auch schon die Zielorientierung gesagt. Es geht nicht nur um Errettung, sondern um Bewährung, dass wir das Ziel erreichen. Und wenn es dem Fürsten und Gott dieser Welt gelingt, uns vom Ziel abzubringen, dann hat er Entscheidendes gewonnen. Die Kindschaft ist damit nicht abzusprechen, angetastet. Aber die eigentliche Berufung, einmal mit ihm zu herrschen und zu regieren, die wird dadurch verspielt, so möchte ich es einmal sagen. Aber Gott sei Dank, ein mutmachendes Wort noch von 2. Petrus 2, Vers 9 her, da schreibt der Apostel, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichtes. Es gibt also zwei völlig unterschiedliche Wegführungen. Und wir sollen in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, in der Versuchung standhaft bleiben. Und dazu, liebe Geschwister, brauchen wir das prophetische Wort. Wir brauchen geistliche Einsicht und Erkenntnisse und aber auch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, dass wir uns ständig unnötig Sorgen machen sollen. Gott hat uns in die Lage versetzt, dass wir durch den Geist der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft überwinden können. Wir brauchen also immer wieder dieses mutmachende Wort, damit wir ganz klar in unseren Entscheidungssituationen vom Herrn geführt werden. Ich möchte zunächst nochmal darauf hinweisen, einiges habe ich schon kurz angedeutet, wie denn Anfechtungen überhaupt entstehen. Noch eine grundsätzliche Bemerkung. Die Menschen in der Welt, die kein neues Leben haben, haben auch ihre Probleme. Die kennen genauso Nöte, Sorgen, Schwierigkeiten, Leiden. Sie versuchen aber, diese Probleme ganz anders zu lösen, als wir das können. Und in der Regel sind die Lösungsversuche leider keine radikalen, das heißt an der Wurzel ansetzend. Meistens werden die Symptome kuriert. Und wie geschieht das? Durch Kompensation, das heißt also durch den falschen Ausgleich. Vergnügen statt göttliche Freude. Und je länger, je mehr hat man eben den Eindruck, dass je finsterer die Weltsituation wird, die Menschen umso mehr künstliche Lichter setzen. Alles wird den Menschen heute angeboten und ermöglicht, und dennoch ist der Mensch nicht zufrieden oder glücklicher. Wir sollten ganz klar erkennen, dass wir als Glaubende vom Herrn her geführt werden und sollten auch uns mal fragen, wenn Nöte, Probleme, Leiden kommen, was denn die Ursache ist. Ich will so ein paar Aspekte doch einmal aufzeigen. Es gibt nach Jakobus 1 und auch im weiteren Sinne noch andere Stellen, dass die Augenlust, die Lüste und Begierden, die noch in uns stecken, zu einer großen Anfechtung werden können. Denn das Wort Anfechtung hat es ja mit Fechten oder Kämpfen zu tun. Nicht der normale Mensch hat da keine Anfechtungen. Er gibt ständig seinen Lüsten und Begierden Raum. Er kriegt zwar hier und da doch mal ein schlechtes Gewissen, aber letztlich handelt der normale Mensch nach seinen Lüsten, Begierden. Das geht heute ja so weit, dass die Menschen überhaupt oft kein Schamgefühl mehr haben, keine Reue empfinden, also in Extremfällen. Haben Sie nicht schon erfahren, dass wenn Menschen vor Gericht stehen, die sogar schlimme Dinge getan haben, dass die keine Reue, nichts empfinden, was sie damals auch getrieben hat. Ich will mal ein Beispiel nennen, es ist zwar ein schauriges, aber da steht etwas für unsere Welt. Nur um mal aufzuzeigen, wie auch das, was sich so in der Welt entwickelt, dann wiederum den Gläubigen auch treffen kann. Also in Idea Spectrum, da gab es einen Artikel unter der Überschrift Drei Tatorte, ein Tatbestand, wo man Jugendlichen die Handlungsmuster von Gewalt und Kriminalität täglich vorlebt in unserer Gesellschaft. Kaum ein Rockmusiker, heißt es da, jetzt geht es um die Musikszene, macht derart so viel Schlagzeilen wie ein platinblonder Rapsänger aus der amerikanischen Industriestadt Detroit. Eminem, so der Künstlername des 27-Jährigen, der hat allein in Deutschland 2 Millionen Platten verkauft. Die Texte haben Hass pur zum Inhalt. Laut träumt der Betreffende davon, wie er seine Mutter vergewaltigt und ermordet. Wie er einen Laden ausraubt und eine Minderjährige verführt. Wie er seiner Verlobten die Kehle durchschneidet und so weiter. Das sind Inhalte einer Musik, die die Grenzen überschritten hat. Und dann ist er sogar preisgekrönt worden. Er hat so viel Ovation, also Beifall bekommen, wie kaum ein anderer. Ist das noch zu fassen? Darauf hingewiesen, wenn er nun verklagt würde, ob derartiger obszöner Inhalte, hat er gesagt, was kümmert's mich, dann verkaufe ich eben noch mehr Platten. Ist das nicht schaurig? Also ich wollte damit dokumentieren, solche Menschen sind verführt, die haben da keine Probleme mehr, wo wir schon sehr, sehr sensibel sind in Gedankenbereichen. Durch die modernen Medien, Filme, Videokassetten, Internetangebote wird der Mensch in dem Gewissen abgestumpft. Und das ist also auf dieser untersten Ebene der Fall. Weil ja einmal eine totale Invasion der Dämonie erfolgt. Nicht? Und das führt im weiteren Sinn zu großen Problemen, Nöten, Anfechtungen und Versuchungen. Aber ich wollte diese untere Ebene einfach mal aufzeigen, wie das ist, wenn Menschen leben im Reich der Finsternis unter der Regie des Fürsten und Gottes dieser Welt. Und dann nicht mehr die einfachsten Unterscheidungskriterien zwischen Gut und Böse kennen. Da werden wir an das erinnert, was ja Paulus in den ersten Kapiteln des Römerbriefes anspricht, dass Gott sogar die Menschen auf dieser Ebene dahin gibt. Dahin gegeben sein ist das schlimmste Gericht. Wenn Gott noch eingreift, dann kann noch eine Veränderung eintreten. Also wie entstehen Anfechtungen? Ich habe hier einen Exkurs eingebracht. Bei anderen gibt es diese Probleme nicht mehr, wie wir sie haben. Sie entstehen auf der Lustebene. Wir wollen Dinge, die unserem persönlichen Wohlbefinden entsprechen. Und da müssen wir Acht geben, dass wir nicht auch ein Evangelium verkündigen, das bedürfnisorientiert ist. Ich weise oft darauf hin, dass das heute eine Tendenz ist. Nicht? Nach den modernen Methoden des Managements fragt man, was für Bedürfnisse denn die Kunden haben. Und hier werden die Kunden die Leute, die man unters Wort bringt. Was hättet ihr denn gern? Bei uns in der Gemeinschaft daheim haben sie auch gefragt, was soll denn geändert werden? Was hättet ihr denn gern, auch ihr jungen Menschen? Nicht? Da kamen sicher auch gute Dinge zum Vorschein, die kann man bedenken, aber das meiste geht in der Richtung Wohlfühl-Evangelium. Liebe Geschwister, damit wir uns recht verstehen, wenn wir in der Gemeinschaft mit Christus leben, dann beschenkt er uns so, dass wir von seiner Freude profitieren, in seiner Liebe leben. Das ist mehr als das, was uns die Welt anbieten kann. Und wenn wir am Ende dieses Äons gerade dieses Problem der Augenlust, der Lüste, Begierden bedenken, dann ist doch klar, was schon damals bei Eva zum Sündenfall führte, nämlich das Anschauen mit falscher Lust, dass das so potenziert wird. Und wir merken doch das, nicht? Durch die Reklame in allen Bereichen, durch die Werbung, dass hier schon bereits eine Verführung angebahnt ist, die eben in die Stunde der allerletzten Versuchung hineinführt. Im weiteren Sinne ist das die Fleischesnatur, die Fleischeslust. Wir dürfen in vielen Bereichen dankbar sein für das, was Gott uns schenkt. Wir dürfen uns freuen, auch an gewissen Dingen dieser Welt. Nur wenn wir unsere Hoffnung allein darauf setzen, wird es kritisch. Dann entstehen nämlich böse Lüste und die bösen Begierden. So haben wir also eine Ebene der äußeren Augenlust, der Befriedigung im rein fleischlich-körperlichen Sinne und dann auf seelischer Ebene, und am problematischsten wird es für uns auf der geistlichen Ebene. Wenn wir uns in einen Hochmut hineinsteigern und der Feind da ansetzt, geistlicher Hochmut ist eine Entwicklung, die einerseits aus unserem fleischlichen Denksinn herauskommt, wo aber der Feind ansetzt. Und das kann zur schlimmsten Verführung folgen. Denken Sie doch daran, was Paulus über die letzte Zeit sagt, dass Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, weil sie ausschließlich auf Zeichen und Wunder aus sind, von Gott einen kräftigen Irrtumsgeist noch erhalten. Dann greift Gott selber ein, weil da Weichenstellungen getroffen worden sind. Darum, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir uns fragen, wo kommt die Anfechtung her? Aus unserem eigenen Ich, den Lüsten und Begierden. Und da wir in einer Welt leben, wo genau da die Motivation ansetzt, wird's da schwierig auf allen Ebenen. Und darum bin ich immer wieder der, der darauf hinweist, dass wir gerade, wenn es um Gemeindebildung geht, das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen müssen. Warum entsteht denn der Glaube durch das Wort und nicht durch das Schauen in dieser Zeit? Weil die Gefahr beim Schauen da besteht, dass wir nur unsere Lüste und Begierden, also den gesamten emotionalen Gefühlsbereich, befriedigen. Nicht beim Wort ist das nicht so. Ich sage nochmal, der Jesus hat immer wieder dem Feind, der hat ihn ja einmal auf die Zinne des Tempels geführt und zum Schluss auf einen hohen Berg. Ja, das war nicht der Mount Everest, sondern das war ein Machtzentrum des Fürsten und Gottes dieser Welt. Er hat ihn also visionär dahin geführt. Er hat nicht ihn an die Hand genommen, um da irgendwo hinzusteigen. Das war nicht der Fall. Und da antwortet der Herr, es steht geschrieben. Und zum Schluss nochmal, wiederum steht geschrieben. Das ist also die sicherste Methode, immer wieder das Wort Gottes, aber in Kraft und Vollmacht zu benutzen. Gott kann wunderbare Dinge tun. Das habe ich selbst erlebt und erfahren. Nur müssen wir die Wunder Gottes recht einordnen. Sie sehen, alle Wunder, die wir am Körper erfahren, ja, ist etwas Köstliches. Ich habe selber auch Krankenheilung erlebt. Ist aber etwas Vorübergehendes. Ist uns das klar? Wenn wir auf diese Art und Weise immer wieder was von Gott fordern. Der innere Mensch muss verändert werden und das ist das größte Wunder und dieses Wunder hält hinein bis in die Ewigkeit. Ja, und nochmal, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet auf allen Ebenen, der bewährt wird, dann wird er die Krone des Lebens bekommen. Eine Krone bedeutet Befähigung, Qualifikation zum Mitherrschen zu besitzen. Es ist also immer wieder wichtig für uns, dass wir Kriterien haben, auch diese Anfechtungsmomente zu erkennen oder zu erfahren, woher die Versuchung kommt. Ich habe jetzt hier auch einige Grenzmomente schon überschritten und den Bereich der Versuchung mit angesprochen. Die Grenzen sind oft fließend. Nicht? Wenn es zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 9 heißt, die aber reich werden wollen, die sich also im Diesseits ausschließlich wohlfühlen wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Lüste. Hebräer 3, 8, verhärtet eure Herzen nicht, in der Bitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste. Israel in der Wüste hat versagt, bis auf die zwei Männer. Nachher ist allerdings eine neue Generation in das Land Kanaan eingeführt worden. Darum, liebe Geschwister, sollten wir immer wieder auf diese Momente achten. Der Herr ist treu, er wird uns recht führen um seines Namenswillen. Dann gibt es Bedrängnisse anderer Art, Nöte, Leiden in der Seele, am Körper. Ich denke, dass unter uns niemand da ist, der nicht schon irgendwie Bedrängnisse in der Seele erfahren hätte. Das gehört zum Menschsein dazu. Es ist wohl auch, denke ich, noch keiner hier, der nicht in irgendeiner Form eine Krankheit erfahren hätte, und sei es Grippe, Erkältung oder weiß was. Oder Verlust eines geliebten Menschen. Ich will nicht die einzelnen verschiedenen Situationen weiter ausführen, aber Sie alle kennen das. Ich habe in vielen seelsorgerlichen Gesprächen immer wieder hineinschauen dürfen in manche so leidvolle Situation. Dann taucht schon mal die Frage auf, warum? Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Und es gibt manchmal Lebensschicksale, wo es, wie man sozusagen, vielleicht knüppeldick kommt. Haben Sie eine Antwort darauf? Gott weiß es. Sicher sollten wir nicht immer nur einseitig sagen, der Herr weiß wozu und uns mit schnellen Antworten aus der Bibel zufrieden geben. Es geht auch schon mal darum, dass wir fragen, warum ist denn das geschehen? Also es ist nicht so, dass man die Warum-Frage nicht stellen dürfte. Paulus war übrigens immer in der Lage, auch die Gründe aufzuzeigen. Und wo nicht, da konnte er getrost sein. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirken muss. Das ist die eigentliche Grundeinstellung. Oder Dank sagen alle Zeit und für alles. Freut euch in dem Herrn. Alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Philipper 4, Vers 4. Aber er konnte auch aufzeigen, bei den Korinthern, Krankheit, Schwachheit, früher Tod, hängt damit zusammen, dass hier ein falsches Mahlverständnis da war und Versündigungen vorlagen, weil unterschiedliche gesellschaftliche Schichten an dem Liebesmahl teilnahmen und die einen prassten und die anderen hatten nicht genug zum Essen und dann hinterher haben sie das Mahl oder das Brotbrechen gefeiert. Paulus wusste um die Antwort. Er konnte aber auch sagen, dass der Epaphroditus um des Zeugnisses für Jesu willen todkrank war. Da ging es nicht schnell darum, Hand auflegen und dann ist das Problem gelöst. Wir müssen differenzieren. Oder dem Hiob hätte man die Hand auflegen können und mit ihm beten können. Das hätte nichts genutzt, der musste in eine Probe hinein. Nicht? Die Bibel zeigt auch Hintergründe auf. Und bei dem blindgeborenen Johannes Kapitel 9, da haben die anderen vor schnell und vordergründig geurteilt und der Herr muss eben sagen, da liegt keine Sünde vor. Aber die Heilung diente zur Verherrlichung. Also wir müssen hier wohlbedacht an solche schwierigen Situationen herangehen. Wir haben heute im engeren Gespräch darauf hingewiesen, dass es manchmal eine so einseitige Reduzierung, also Zurückführung komplexer Situationen geht, dass man simplifiziert, also so vereinfacht, dass die Lösung nicht mehr stimmt. Und gerade im Bereich von Nöten und Leiden haben wir also so viele Extreme. Nicht? Die einen sagen, alles, was an Leid kommt, ist von Satan, muss weg. Und dann wird gebetet, gefastet, aber in der Regel funktioniert es ja auch nicht. Da muss ich schon mal fragen, hat das einen Erziehungsaspekt nach dem Hebräerbrief? Der Herr erzieht einen jeglichen Sohn, auch mit Zuchtmaßnahmen. Das hat eine ganz andere Bedeutung, wie da, wo der Mensch um der Sünde willen, wie etwa die Miriam, die sich aufgelehnt hat gegen Mose, todkrank wird. Also Pauschalurteile nicht. Weisheit brauchen wir da, Erkenntnis, Gottes Durchblick. Aber die andere Situation, alles ungeprüft anzunehmen, bedeutet auch, dass man unter der Last solcher Schwierigkeiten kaputt gehen kann. Wenn wir dann in den Wegen Gottes laufen, etwa wie Psalm 23 in so einem finsteren Tal, ja im Todestal sind, und wissen uns auf dem rechten Weg, dann gibt es auch einen Ausblick. Und wenn nicht hier, dann aber in die Herrlichkeit hinein. Nun, der Paulus hat auch mal gebetet, dass ihm die äußere Last, das Schlagen Satans, abgenommen würde. Und dann kriegt er aber eine wunderbare Antwort. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Liebe Geschwister, das ist für mich eine entscheidende Antwort. Also wenn wir es jetzt mal nun doch allgemein so sagen, wenn jeder am Herrn bleibt in seiner spezifischen Situation, kriegt er Antwort. Gott möchte das schenken. Und dann kann Gott entweder die Sache beseitigen oder er gibt dir die Kraft der Auferstehung da drinnen durchzuhalten. Wir brauchen göttliche Lösungen und nicht menschlich einfache im Sinne der Simplifizierung. Also nicht nimm alles an und die andere Seite bete alles weg. Frage den Herrn, wozu, und der Herr wird manchmal auch erst hinterher, im Nachhinein sagen, das habe ich auch erfahren, das war ein Liebesschlag meinerseits, da solltest du lernen, oder da durfte ich Bewährung erfahren. Gott hat Antworten, die Bibel ist eben nicht ein Rezeptbuch. im Sinne eines primitiven Angebotes. Aber sie gibt grundsätzliche Antworten und nicht nur Antworten im Sinne einer Lösung im Kopf, sondern eine Lösung für die Praxis in Kraft und Vollmacht. Ich habe das bei vielen Menschen erlebt, auch bei meiner Mutter, nicht? Als mein Vater seinerzeit, ich war eingezogen im Krieg, tödlich verunglückt und ich komme nach Hause, denke, wie findest du die Mutter vor? So getrost. Es war kein leichtes Sterben. Und ich rede hier nicht von der Theorie, sondern auch aus Erfahrung immer wieder und darf bezeugen, wenn es oft auch unter Tränen geschah, der Herr hat etwas Herrliches dann ausgewirkt. Was sagt denn Paulus generell im Blick auf die Leiden dieser Zeit? Gemessen an der Herrlichkeit, die Gott für uns bereit hat, ist es eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ja, Paulus, redest du da nicht sehr vollmundig? Und was hat er alles gelitten und durchlitten? Das werde ich anhand von Römer 8 dann noch aufzeigen. Ich will hier noch einmal zusammenfassen, wie das im Leben der Gläubigen ist, wodurch Spannungen, Nöte, Anfechtungen und auch Versuchungen, die der Feind ausnutzt, entstehen können. Im Sinne von Andeutungen aus der Schrift. Ich kann es nicht im Einzelnen total ausführen. Also bei uns Glaubenden ist ein Hauptproblem Geist und Fleisch. Das Gute, das ich will, verbringe ich immer? Nein. Und was ist der Paulus in Nöte gekommen? Diese Spannungen von Geist und Fleisch. Er hat dann so geschrien, elender ich, Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Er kriegt eine Antwort. Gnade aber ist, oder man kann es auch vom Urtext her übersetzen, Dank sei Gott in Christus. Wenn der Geist die Herrschaft bekommt übers Fleisch, dürfen wir immer mit gottgemäßen Lösungen in diesem Anfechtungsbereich leben. Und Gott hat Vergebung, er hat den Reichtum, er möchte uns das Leben und das sogar im Überfluss schenken. Im Galaterbrief wird ein Spannungsmoment aufgezeigt bei den damaligen gesetzesorientierten Rückfall ins Gesetz. Das ist auch ein Moment, dass man zurückfällt in die Anfangsgründe, ja da, wo man noch unmündig ist und sogar unter dem Gängelband von äußeren Vorschriften leben muss. Die Lösung ist, besteht in der Freiheit. Der Herr hat uns frei gemacht. Und da, liebe Geschwister, wird eins deutlich, und das ist die wunderbare generelle Lösung für uns. Sucht nicht irgendwo Antwort zu bekommen, sondern geht ins Wort. Da wird die Antwort geboten, wir sind bereits gesegnet in allen Segnungen des Himmels in Christus. Epheser 1, Vers 3. Nicht, ich muss nicht jetzt erst Segnungen erfahren. Die darf ich im Einzelnen auch schon erbitten. Aber die Grundbasis ist, ich bin bereits in Christus gesegnet. Oder Kolosser 2, Vers 10, ich bin bereits in ihm vollkommen. Noch nicht perfekt, noch nicht vollendet, aber in ihm vollkommen. Das heißt, ich darf gesund wachsen. Da haben wir solche Hilfen für die Praxis, wenn wir gern weiter möchten im Glauben. Habe Geduld, wachse im Gehorsam des Glaubens. Und nochmal Geist, Fleisch, Galater 5, 13. Wir sollen dem Fleisch nicht Raum geben, sondern dem Geist, dem Christus in uns zutrauen, dass er die Herrschaft gewinnt. Von den Jünglingen, das Wort habe ich auch schon gesagt, kann Johannes bezeugen, die haben den Bösewicht überwunden, sind erstarkt im Glauben. In Philippa Kapitel 3 gab es die Anfechtung, dass die Glaubenden selbst Feinde des Kreuzes wurden. Sie haben die Ehre bei den Menschen höher angesiedelt als das mit Christus gestorben sein. Und dann heißt es, Ihr Bauch ist der Gott. Also sie gaben den Lust und Begierden Raum. Und Anfechtungen, Nöte, denn überall in den Briefen stehen ja diese Probleme, sonst hätte Paulus die Briefe nicht geschrieben, und all das ist für uns als eine klare Beschreibung möglicher Situationen anzusehen, aber auch Lösungshilfen. Im Kolosserbrief war es so, dass da Engelmächte eingebrochen waren, Menschen in Demut und Geistlichkeit der Engel einhergingen. Und diese Verführung geht meistens einher mit Gesetz. Ich weiß nicht, ob ich sie erwähnt habe, ich kriegte von einem mir nicht bekannten Autor aus Wien ein Angebot von Schriften im Sinne von Werbematerial. Und dann stand darinnen, Gott hat uns aufgeschlossen, worauf es jetzt ankommt. Sind Sie mal gespannt? Erstens, wir müssen den Sabbat wiederhalten. Das hat ja schon mal eine Richtung verkündigt, nicht die Ellen G. White von den Siebentags-Adventisten. Zweitens, wir dürfen kein Fleisch mehr essen. Würden wir das beachten, hätten wir ja keine BSE-Probleme, nicht? Ist das wirklich die Lösung? Und interessant, und mit diesen gesetzlichen Forderungen kommt es jetzt, und wir brauchen die Wunder wieder, wie im Alten Testament und zur Zeit der Evangelien. Und dann bringt er Beispiele. Ein Beispiel, ich glaube, habe es erwähnt, ich will es aber nochmal tun. Schreibt einer aus Afrika, ich habe ihre Schriften bekommen, er war gelähmt, krank, er wollte Heilung. Und dann kriegt er eine Vision und sieht, wie Engel mit ihm Fußball spielen. Tja, ist das göttlich? Und er wird geheilt. Also für mich nicht, ne? Denn zum Fußballspielen heilt Gott keinen Menschen. Gesetz, wie in Kolosser Kapitel 2, Gesetz und fromme Verführung gehen einander. Und da gibt es viele Probleme, dass wir erkennen, worauf es ankommt. Mitgekreuzigt, mitgestorben, aber auch mit auferweckt sein. Darin liegt die herrliche Lösung für uns. Dass wir nicht Feinde des Kreuzes sind. Und nun möchte ich aus Römer 8 in dem letzten Teil uns noch einige mutmachende Informationen geben. Sie kennen sicher diese Schriftstellen, aber ich denke, dass ich mit Paulus sagen darf, mich verdrießt es nicht, euch immer wieder auf das Entscheidende hinzuweisen. Hier gibt es Zusprüche, Ermunterungen, Gewissheiten in diesen Anfechtungen, denn die brauchen wir ja. Wenn wir keine echten Lösungsansätze haben, dann werden wir das Ziel nicht erreichen. Römer 8, Vers 1. Es gibt kein Verdammungsurteil für die, die in Christo Jesu sind. So heißt es vom Wörtlichen her, Verdammungsurteil. Luther hat übersetzt, keine Verdammung. Nein, es geht hier um das Problem der Verurteilung. Weil wir, das wird da auch ja ausgesprochen, nicht mehr verklagbar sind. Wer vermag uns denn zu verklagen? In Vers 31. Wer denn? Kennen Sie, dass jemand Sie verklagt? Haben Sie schon mal erlebt? Auch ungerechterweise? Also sicher, wenn wir uns versündigt haben, müssen wir uns dazu stellen. Oder wenn ein anderer uns korrigiert, müssen wir das annehmen. Ist ja nicht immer so ganz einfach, nicht? Wir sehen uns ja immer in einem besseren Licht, als der andere uns sieht, in der Regel. Darum ist es wichtig, dass wir erkennen, ist etwas gerechtfertigt oder nicht. Hier geht es aber um das Problem, dass einer, der voll im Glauben steht, der nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes steht, sondern unter dem Gesetz des Geistes des Lebens, eine Position hat, wo er Gewissheiten erwirbt, im Blick auf alle Problemlösungssituationen. Und die werden hier so beschrieben. Die sind existenziell. Denn wenn jemand uns verklagt, zu Recht, wer ist denn der große Verkläger? Satan, der Verkläger der Brüder. Wenn wir da nicht von Kolosser 2, 14, 15 her die Antwort haben, ist ein Wort, eine Bibelstelle, nicht das der Schuldbrief ja längst zerrissen ist, aus der Mitte getan, aus den Prozessakten weg ans Kreuz geheftet. Wenn wir das wissen, kann uns auch unser Gewissen nicht mehr verklagen. Weil das juristische Problem gelöst ist. Wir müssen uns immer wieder darauf beziehen. Und wenn die Anklage von den Mächten und Gewalten der großen Opposition unter der Regie Satans erfolgt, was steht da geschrieben? Vers 15. Er hat also diese Mächte zur Schau gestellt, entwaffnet und einen Triumph aus ihnen gemacht. Damit stehen wir auf der Seite des Siegers und dürfen alle Zeit, 2. Korinther 2, Vers 14, alle Zeit in seinem Triumphzug mitgeführt werden. Das ist eine Gewissheit, die ich haben darf. Der Feind kann uns nicht mehr an dieser Stelle verklagen. Wir müssen natürlich, das ist die Voraussetzung, ich sage es, mit den Problemen, Sünden ins Licht treten. Es geht also nicht darum, dass wir etwas unter den Teppich kehren. Oder wie es Bruder Jugel heute Nachmittag ausführte, Schwamm drüber. Ja, der Herr benutzt seine Mittel durch das Blut Jesu, dass wir Befreiung erfahren, wenn wir ins Licht treten. Dann sind wir unverklagbar und es gibt dann auch kein Verdammungsurteil mehr. Aber nur für die, die in Christo Jesu sind. Da steht nicht, die das und das alles Gute getan haben, die das erlebt haben. Nein, die in Christo Jesu sind. Das ist die Voraussetzung. Ist dein Leben verborgen mit Christus in Gott? Weißt du, dass du die herrliche Position dort oben hast? Und seht mal, wer da oben sitzt, in Christus, verborgen in Gott, der ist da oben nicht zu erreichen. Weil Christus uns in einer wunderbaren Weise umgibt und schützt und der Vater seine Hand über uns hält. Wer vermag uns zu verklagen? Denn Gott ist für uns. Wer vermag wider uns zu sein? Und der dritte herrliche, für uns so entscheidende, mutmachende Aspekt: Wir sind sogar unüberwindbar. Ja, wir möchten wieder fragen, Paulus, ist das Realität? Ja. In all dem, sagt er, in den letzten Versen von Römer Kapitel 8, in den letzten drei Versen, in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Oder wir sind mehr als Überwinder. Stütz dich in Schwierigkeiten, Nöten, Anfechtungen, Versuchungen darauf, Christus lebt in dir, er hat überwunden und will in dir überwinden. Nicht wir können das. Aber der, der am Kreuz auf Golgatha und durch die Auferweckung überwunden hat, will in uns leben. Liebe Geschwister, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Anfechtungen, die Versuchungen, die er, dieser Apostel, für die aus den Nationen aufführt, die sind so gewaltig, dass da all unsere Nöten und Leiden und Bedrängnisse hineinpassen. Wollen wir es uns nochmal sagen lassen, was da alles an Widerwärtigkeiten aufgeführt ist? Und jetzt kommt diese Gewissheit. Ich bin gewiss. Er hat das also nicht nur im Kopf. Ich bin gewiss, liebe Geschwister, das möchte ich Ihnen ins Herz rufen. Seien Sie gewiss, weil Christus überwunden hat, dass weder Tod noch Leben, das erste Gegensatzpaar, uns überwinden kann. Auch der Tod. Der Tod ist generell überwunden, hat mal jemand gesagt. Ich fürchte den Tod nicht, aber das Sterben. Das kann manchmal, das wissen wir von Angehörigen, das habe ich bei meiner ersten Frau erfahren, das kann manchmal ein bitterer Prozess sein. Aber wenn dann jemand wie meine Frau da sagt, Vater, ich möchte heimgehen, dann darf ich heute sagen, überwunden. weder Tod noch Leben, aber auch das Leben hier. Wissen Sie, was alles noch auf uns zukommt? Es sind schon Dinge im Gange, da muss man wirklich, ich werde morgen nochmal darauf hinweisen, ganz klar realisieren, was die Zeichen dieser Zeit sind. Ich will nur nennen etwa, wie der Islam sich immer mehr ausbreitet und seine Herrschaft ganz systematisch in Europa, in allen Ländern zu etablieren versucht. Und wir sind hier so blind, auch die Politiker, ja, dass wir das gestatten. Ich werde morgen mal ein Zitat bringen von einem Kenner aus Frankreich, was der über die Ziele des Islams hier in Frankreich, in Deutschland, überall gesagt hat. Also das sind Dinge, die müssen wir sehen. Das hängt mit diesem Leben zusammen, mit Schwierigkeiten. Ich bin aber gewiss, sagt Paulus, weder Tod noch Leben. Und was noch? Weder Engel noch Fürstentümer oder Gewalten. Also keine unsichtbaren Mächte, die ja hineinwirken in diese Welt, auf diese Erde, in unser Leben hinein, dass die auch nicht uns überwinden können. Satan ist bereits besiegt. Herrliche, mutmachende Worte. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Haben Sie im Augenblick Gegenwartsprobleme? Ich kenne viele hier, die das haben und bewältigen müssen. Seien Sie getrost. Paulus sagt mit Ihnen, das ist ein Bekenntnis. Ich bin gewiss, dass nichts uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Noch irgendwelche Mächte. Weder Höhe noch Tiefe. Und damit sind die geistlichen Bereiche genannt. Also auch die Tiefe. Nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Noch irgendein Wesen. Noch eine andere Kreatur, kann man es übersetzen. Nichts vermag uns zu scheiden. Ist das nicht mutmachend? Liebe Geschwister, das möchte ich Ihnen so als Grundtenor von dieser Stunde mitgeben. Diese Gewissheit in Nöten, Anfechtungen, Leiden, nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes ist sogar schon ausgegossen in unsere Herzen. Darum dürfen wir wieder lieben. Ich bin so dankbar, dass das Wort der Heiligen Schrift ganz nüchtern ist. Es verschweigt nicht die Schwierigkeiten. Ich höre ja manchmal, ach Bruder Heinemann, warum weisen Sie da und da darauf hin? Sprechen Sie doch von der Liebe Gottes. So möchten wir es ja gern. Ne? Im Bild gesehen, wir möchten gerne in ein Auto steigen und keine Warnschilder sehen. Gell? Stoppschild ärgert dich nicht, wenn du mit 80 fährst und willst schnell irgendwo hin. Aber es ist doch zu unserer Rettung so ein Zeichen. Ich muss manchmal Stopp sagen, Vorsicht, Warnzeichen. Geschwindigkeitsbegrenzung, nicht? Ist auch für manche ein Problem. Ja, das gibt's im Glaubensleben auch. Nur sagen, setz dich rein, donner los, irgendwie kommst du zum Ziel, wäre doch eine falsche Botschaft. Heute geht's Liebe, Liebe, wir wollen mal die Lehre lassen. Ne? Ja. In der Lehre, in der gesunden Lehre steckt Wahrheit. Ohne gesunde Lehre hast du kein gesundes Leben. Darum ist das alles wichtig und ich sage das oft mit wehem Herzen, aber auch mit ganzem geistlichen Engagement, weil die Liebe Gottes mit der Wahrheit gekoppelt ist. Allerdings nur Wahrheit ohne Liebe macht fanatisch. Aber nur Liebe ohne Wahrheit macht sentimental, gefühlsduselig und schwärmerisch. Und darum ist es wichtig, dass wir die Gefahren kennen, aber dann wissen, wir haben einen, der diese Gefahrenmomente schon überwunden hat und der uns helfen möchte, ans Ziel zu bringen. Darum Gewissheiten in Nöten, Anfechtungen, Leiden, weil der Herr überwunden hat. In ihm sind wir mehr als Überwinder. Seid getrost, sagt der Herr, das ist das Anfangswort aus Johannes 16, ich habe die Welt überwunden und er macht uns Mut, dass wir auch überwinden dürfen. Denn der Glaube ist der Sieg, die Garantie, dass auch wir ans Ziel kommen und überwinden dürfen. Das möchte ich Ihnen mitgeben, damit wir das Evangelium für die Gemeinde beachten und nicht am Ziel vorbeigleiten. zu erkennen ihn und die Kraft der Auferstehung, hat der Paulus immer wieder gesagt, und dann die Gemeinschaft der Leiden. Damit hat er aber auch zugleich den Triumphesweg aufgezeigt, auch in allen Schwierigkeiten. Und da bin ich dankbar, dass wir da diese Vorbilder haben. So segne uns der Herr sein Wort. Amen.